40 Tonnen Nahrung und 60.000 Liter Flüssigkeit, das nehmen wir im Laufe unseres Lebens zu uns. 40 Tonnen sind umgerechnet 10 Elefanten und 60.000 Liter sind 333 volle Badewannen. Unser Darm muss einiges im wahrsten Sinne des Wortes verdauen. Dazu hat die Darmwand viele Nerven und wenn uns etwas auf den Magen schlägt, wenn wir nervös oder gestresst sind, haben wir vielleicht sogar Durchfall. Unser Darm wird bis zu 8 Meter lang und ist unser größtes inneres Organ. Und dazu ist der Darm auch noch richtig spannend. Ich bin Bettina Kirchner. Im Podcast Ärzte aus Leidenschaft stelle ich euch Ärztinnen und Ärzte vor mit ihren Geschichten und ihrer Motivation. Und du bekommst Einblick in ihren oft stressigen Alltag. In dieser Folge geht es um Dr. Detlef Scholz, Gastroenterologe der Darmklinik Exter.
Ärzte aus Leidenschaft. Medizinerinnen und Mediziner hinter den Kulissen.
Ich bin Dr. Detlef Scholz. Ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, einen spannenden Podcast mitgestalten zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gastroenterologe aus Leidenschaft. Ich endoskopiere sehr, sehr gerne. Und ich bin eigentlich Hamburger, bin dann über die Universitätsstädte Hamburg und Heidelberg dann letztendlich Arzt geworden und bin über einige Stationen dann letztendlich in Herford Chefarzt geworden im Mathildenhospital und habe dort die endoskopische Abteilung, glaube ich, ziemlich weit nach vorne gebracht und freue mich jetzt seit Oktober letzten Jahres an der Darmklinik Exter weiterzumachen.
Dr. Scholz, ich behaupte mal, dass jeder schon mal Darmgeschichten hatte oder hat. Magen-Darm-Erkrankungen alle Jahre wieder, aber auch einfach nur ein Blähbauch. Ich habe im Urlaub erst immer Verstopfung, fremdes Klo. Sind das aus Ihrer Sicht alles normale Geschichten?
Naja, da sieht man ja, dass eine ganz enge Beziehung besteht zwischen unserem zentralen Nervensystem, also unserem Gehirn, unserem Kopf und dem Darm. Wir meinen ja immer, dass der Darm so ein Organ ist, was eigentlich nie jemanden stört, das nie irgendwie auffällig wird. Ich vergleiche das immer gerne mit einem gut gehenden Kühlschrank, der da irgendwo in der Küche so vor sich hin brummt. Man nimmt ihn gar nicht richtig wahr. Nur wenn es dem Darm dann ein bisschen zu bunt und zu viel wird, dann fängt er an zu streiken. Und das hat natürlich viel zu tun mit dem zentralen Nervensystem. Sprich, durch Überforderungssituationen kann so etwas passieren, aber es kann genauso gut passieren, wenn man dann endlich loslässt. Und ja, der Darm kann beleidigt sein, wenn sich die Essgewohnheiten ändern, wenn sich der Tagesrhythmus ändert, wenn man vielleicht nicht mehr das geliebte Vollkornmüsli morgens isst, sondern vielleicht ein französisches Croissant oder ein Baguette. Und schon kann es ganz schnell passieren, dass man allein durch diese veränderten Umstände, dass man dann Verdauungsprobleme kriegt. Und gerade in den Ländern mit hohem Weißbrotkonsum, dazu zähle ich also auch die angelsächsischen Länder, dazu gehört Frankreich natürlich und auch Spanien, kann es eben dazu kommen, dass dann der Magen-Darm-Trakt recht schnell reagiert und dann eben mit einer Verstopfung.
Das sind ja alles noch normale Geschichten. Wo fängt es denn an, krankhaft oder schlimmer zu werden?
Also krankhaft fängt an, wenn man dadurch wirklich in der Lebensqualität stark beeinträchtigt wird, also nicht in der Urlaubssituation. Es gibt eine Definition, die besagt, alles, was 3 Monate und länger anhält, ist krankhaft. Das trifft für den Reizdarm zu, das trifft für eine Refluxkrankheit zu. Und das ist ein ganz guter Marker. Also es ist nicht der ab und zu mal Durchfall nach einem verdorbenen Essen oder einer zu lang aufbewahrten Pizza oder aufgewärmten Pizza oder was weiß ich, Kuchen. Das ist damit nicht gemeint. Das ist ja ein akutes Geschehen mit Brechdurchfall, was dann auch meistens selbstlimitierend ist. Schwieriger wird es dann, wenn eben solche Symptome länger anhalten, also länger als die üblichen 3 Tage, wo es einem schlecht geht, oder aber eben dann immer wieder auftreten und dann eben über Wochen und Monate immer wieder solche Symptome auftreten.
Neurogastroenterologen, Neurowissenschaftler, die sich mit Magen-Darm-Trakt befassen, meinen ja, dass unsere Gemütslage, wie wir so drauf sind, auch über den Darm gesteuert wird. Das ist so, oder?
Also da gibt es auch hochspannende Ergebnisse aus der Grundlagenforschung, muss man sagen. Wir haben ja das langläufige Bild eigentlich, oder weitläufige Bild, dass wir einen Darm haben und alles, was da drin ist, ist Igittigitt und das sind Bakterien, um Gottes Willen, und das gehört eigentlich gar nicht zu Menschen. Ja? Wir sollen also am besten steril leben. Da gibt es ja nun viele Beispiele auch in der jüngeren Vergangenheit, wo uns das auch nochmal eingepaukt worden ist. Also Hygiene, Hygiene, Hygiene. Unser Darm ist da komplett anders drauf, weil unser Darm muss mit zig Millionen, Milliarden, Billionen Darmbakterien jeden Tag klarkommen. Und es geht nur mit einem friedlichen Miteinander. Und so haben wir durch die Mikrobiomforschung, die jetzt in den letzten 10 Jahren so richtig in Gang gekommen ist, feststellen müssen, was macht eigentlich dieses riesige Zellkonvolut im Innern unseres Darmes mit uns? Wie interagiert es mit dem Dünn- und Dickdarm? Da gibt es also Interaktionen, die ganz, ganz spannend sind. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Untersuchungen, dass bis zur Gemütslage also wirklich vieles auch von dem Inhalt unseres Darmes abhängt. Also es gibt zum Beispiel Versuche an Mäusen, wo man praktisch den Darm sterilisiert hat und damit ganz bestimmten Darmproben versehen hat. Und die wurden dann, entweder wurden sie ganz normale Mäuse, je nachdem, was man ihnen zu essen gegeben hat, oder sie wurden schwer depressiv. Also da gibt es ganz spannende Untersuchungen. Und wie das jetzt im Einzelnen beim Menschen aussieht, da sind auch sehr, sehr viele Fragezeichen, sehr, sehr viele Forschungen nötig. Aber ein Einfluss des intestinalen Mikrobioms, die Mikrobiota, also die haben einen ganz großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unter anderem auch auf die Psyche.
Was können wir denn für unseren Darm tun, damit er sich wohlfühlt?
Das Beste, was man tun kann für seinen Darm, ist ihm etwas Zeit geben. Das heißt, genau die Regeln, die uns Oma immer schon erzählt hat, befolgen. Schling nicht so beim Essen, nimm dir genügend Zeit beim Essen, kau das Essen schön durch, leiste also eine gute Vorverdauung schon vor dem Magen. Hetz dich nicht oder werde nicht hastig beim Essen. Ausreichend Schlaf ist ganz wichtig. Ausreichend Bewegung an frischer Luft ist ganz, ganz wichtig. Bewegungsmangel ist ein No-Go für einen gesunden Darm. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr und natürlich geregelte Mahlzeiten, zu denen man sich Zeit lässt und Zeit nimmt. Und nicht immer dieses Essen zwischendurch und schon mit den Gedanken bei der nächsten App oder bei dem nächsten Chat oder was auch immer, sondern wirklich sich Pausen nehmen und sagen, ich esse jetzt und ich will das Ganze in Ruhe essen und ich will es vielleicht auch sogar selber zubereiten, sodass das Essen als solches wieder ein normaler Vorgang wird. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, was man isst. Das heißt Gemüse, Gemüse, Gemüse und natürlich auch ein bisschen Obst dabei.
Kein Fleisch.
Fleisch geht natürlich auch. Wir Menschen sind Allesfresser. Das heißt, wir können alles essen. Wir brauchen sogar in gewissen Maßen auch durchaus Fleisch. Aber alles in Maßen. Mein Motto ist immer, von allem etwas, von keinem zu viel. Und Gemüse ist nie verkehrt.
Das haben Sie schon eben gesagt. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Da stimmt das eher mit den 1000 Schritten, ne?
Das kann man so allgemein nicht sagen. Also wenn jemand zum Beispiel eine Refluxkrankheit hat mit sauren Aufstoßen oder Sodbrennen, dem würde ich die 1000 Schritte definitiv anempfehlen. Allerdings, es ist auch nichts gegen einen zeitlich begrenzten Mittagsschlaf einzuwenden. Also ein Powernap von vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, am besten mit gestellten Wecker. Und einmal so richtig wegsacken, das tut dem Magen-Darm-Trakt auch gut.
Wenn man das mal könnte, ne? Im Arbeitsalltag.
Ja, das kann man sich aber antrainieren. Also das geht schon. Also ich kenne auch durchaus Kollegen und ich selber praktiziere das auch, dass man es runtertrainieren kann auf eine Viertelstunde und dann einmal eine Viertelstunde komplett weg sein und dann muss man halt gucken, ob man das irgendwie in der Mittagspause integrieren kann.
Super. Was ist ein Reizdarm? Wie macht der zu schaffen?
Reizdarm ist ein Oberbegriff für viele funktionelle Darmerkrankungen. So ist es zunächst definiert worden. Es umfasst die Symptome Verstopfung, es umfasst die Symptome Blähungen und häufiges Pupsen und es umfasst aber auch den Durchfall. Das Ganze einhergehend mit Schmerzen und das Ganze muss mindestens 3 Monate bestehen, bevor man wirklich überhaupt von einem Reizdarm oder einem Reizdarm denken sollte. Zu einer Diagnose Reizdarm ist es ein langer Weg, weil Reizdarm ist eigentlich in erster Linie immer noch eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man muss viele, viele andere Krankheiten vorher sicher ausschließen, um überhaupt einem Patienten den Titel Reizdarm zu geben. Und das ganz Neueste, und das ist vielleicht seit 3, 4 Jahren überall jetzt geläufig, Reizdarm ist eine echt organische Erkrankung. Wir wissen, dass der Reizdarm anders aufgebaut ist als der Nicht-Reizdarm. Wir wissen, dass da andere, also ganz andere Empfindlichkeiten für navale Impulse existieren und dass damit auch Reize, die von dem Nicht-Reizdarm-Patienten als normal sozusagen untergebuttert werden, beim Reizdarm-Patienten plötzlich durchschlagen und ja, durchschlagenden Erfolg haben. Und das geht, wie gesagt, in die Obstipationsrichtung, also in die Verstopfungsrichtung, als auch in die Durchfallsrichtung, als auch in die Schmerzrichtung mit Blähungen. Also ein riesenspannendes Gebiet.
Hat man das schon in den Genen, den Reizdarm?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was ist genetisch fixiert? Also eine Veranlagung, denke ich, kann man sich vorstellen, wird da sein. Die Frage ist, ob Umweltfaktoren vielleicht dann im Laufe der Entwicklung des Mikrobioms, also von den frühesten Kindesbeinen an, bis hin vielleicht sogar schon zur Entwicklung im Mutterleib, ob das vielleicht schon sozusagen bestimmte Reizdarmsymptome antriggert, die dann später dann zum Ausbruch kommen. Aber das klassische Alter für einen Reizdarm ist nicht der Jugendliche, sondern eigentlich schon der junge Erwachsene. Bis oben hin gibt es keine Grenzen.
Wir vertragen ja auch nicht alles. Stichwort Darmunverträglichkeiten.
Ja, Darmunverträglichkeiten, das sind vor allen Dingen Nahrungsunverträglichkeiten. Und da gibt es eine ganze Gruppe von Substanzen, die unseren Darm da richtig Ärger machen können. Das eine sind bestimmte Zucker, dazu gehört die Laktose. Jeder kennt vielleicht eine Laktoseintoleranz. Dann gibt es die Fructose, den Fruchtzucker. Das ist auch eine Unverträglichkeit mit ähnlicher Beschwerdesymptomatik. Und dann gibt es auch Sorbit, das ist ein Zuckeraustauschstoff. Und auch der kann erhebliche Probleme machen.
Das habe ich das Gefühl, dass das in den letzten Jahren viel mehr geworden ist oder in den letzten 20, 30 Jahren. Geht Ihnen das auch so?
Also das Gefühl ist durchaus da. Man muss allerdings sagen, dass heute einfach viele dieser Beschwerden ernster genommen werden und besser diagnostiziert werden. Früher wurde es ja belächelt nach dem Motto, da kommt wieder ein Patient mit seiner Pupsaritis oder mit seinem Bauchschmerzen. Wir haben doch schon zigmal geguckt und nichts gefunden und hat ihn mehr oder weniger damit alleine gelassen. Heute können wir durch moderne Testverfahren, durch zum Beispiel die H2-Atemteste, genau herausfinden, ob ein Patient eine Laktoseproblematik hat, eine Fructoseproblematik oder eine Sorbitproblematik, um dann ganz gezielte Diäten anzuwenden und eventuell auch Enzyme zu verabreichen, die Laktose spalten, die Fructose spalten, sodass es gar nicht erst zu diesen großen Problemen kommen kann. Also da gibt es viel, was man machen kann, neben einem riesigen Reservoir an Rezepten, die man heute haben kann. Und es gibt eigentlich, glaube ich, keine einzige Supermarktkette mehr, die nicht irgendwo eine Ecke hat, nur für laktosefreie Kost, sodass auch die Umsetzung der Empfehlungen in der heutigen Zeit wesentlich leichter geworden ist. Ein Fehler sollte man nicht machen. Wenn man so das nicht hat, wenn man keine Laktoseintoleranz hat, lebt man nicht gesünder, wenn man jetzt in der laktosefreien Ecke nur einkauft.
Ach so.
Das hilft eigentlich nur denjenigen, die echte Laktoseintoleranz haben.
Das ist ja gut zu wissen, ne? Da denkt man, man tut was Gutes für seinen Körper und dann. Viele müssen ja nach dem Essen oft aufstoßen. Manchmal brennt das ja auch unangenehm. Das ist dann Magensäure, die nicht richtig in den Hals gehört, ne?
Das ist richtig. Wir haben eigentlich einen wunderschönen Anti-Reflux-Mechanismus, also zu häufiges Aufsteigen von Magensekret in die Speiseröhre, in den Rachenraum. Das geht also ganz hoch bis zu den Zähnen. Ist eigentlich Folge dessen, dass dieser Verschlussmechanismus, den wir eingebaut haben, nicht mehr richtig funktioniert. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wir am unteren Ende der Speiseröhre haben wir so eine Art Ventilmechanismus, der dafür sorgt, dass das Essen im Magen bleibt, also nicht aufsteigen kann. Logischerweise muss dieses Ventilmechanismus muss natürlich aufgehen in dem Moment, wo ich schlucke, sonst würde ja alles in der Speiseröhre stecken bleiben. Und das Ganze ist dann auch noch kombiniert, dass genau dieses Ventil bei den Menschen eingebaut ist im Übertritt vom Brustkorb zu Bauchraum, also da, wo das Zwerchfell von außen diesen Speiseröhrenabschnitt umschließt. Und wenn da dieser Durchtritt zu weit geworden ist, so etwas nennt man einen Zwerchfellbruch oder vornehm medizinisch eine Hiatushernie, dann hat dieses Ventil plötzlich Spiel, kann nach oben, nach unten rutschen und kann vor allen Dingen nicht mehr von außen die Führung der Hiatus, also des Zwerchfells haben. Und dadurch wird es schlabbriger und undichter. Und in dem Moment, wo dieses Ventil zu undicht ist, dann kann eben Reflux häufiger aufsteigen und dann eben Beschwerden machen.
Tabletten oder muss das operiert werden?
Also muss gar nichts in der Medizin. Da muss man schon vorher ganz klar sagen, wir müssen sehr, sehr unterscheiden, wie stark und wie gravierend ist die Beschwerdesymptomatik. Das Standardmedikament beim Reflux ist eigentlich eine Säureblockade durch Medikamente. Man muss sich darüber aber eins im Klaren werden, dass das nur eine symptomatische Therapie ist, also eine symptomorientierte Therapie. Das ändert nichts an der Ursache, aber die Symptome werden bei 70% der Menschen deutlich abgeschwächt oder verschwinden komplett, weil eben viele Menschen dieses Saure, dieses Ätzende von der Magensäure nicht mehr wahrgenommen wird, wenn es neutralisiert wird durch ein Medikament. Der Reflux ist dann immer noch da, aber er stört nicht mehr so. Und er ist auch nicht mehr so aggressiv gegenüber der Speiseröhre. Die Magensäure, muss ich dazu sagen, ist reine Salzsäure. Der Magen produziert Salzsäure. Und er kann sich eben selber einen eigenen Schutzfilm bauen. Das heißt, der Magen selber baut sich einen Liberschutzfilm, der den Magen selber vor der Salzsäure schützt, die er selber produziert. Und genau diesen Schutzfilm, den kann eben die Speiseröhre nicht produzieren. Das ist ein anderes Epithel. Und deswegen kommt es eben dann zu den Beschwerden und den Verätzungen der Speiseröhre.
Das hört sich ja schlimm an, ne?
Ich sag mal so, es ist schlimm, es sind schlimme Beschwerden. Vor allen Dingen sollte man sie dann rechtzeitig abklären, bevor man noch an was ganz anderes denkt. Wenn man solche Beschwerden hat, denkt man zuerst, es geht vorüber, dann geht es nicht vorüber. Dann nimmt man vielleicht irgendwie ein Antacidum, das hilft dann mal ein bisschen und dann ist wieder alles da. Und dann wird man unruhig, sagt, oh, was ist mit mir los? Bin ich krank? Bin ich schwer krank? Bin ich krebskrank? Und solche Gedanken sollten erst gar nicht auftauchen. Sollte man sagen, okay, wenn man so ein Problem hat, sollte man zum Gastroenterologen. Der wird dann beraten, der wird notfalls eine Magenspiegelung machen, was immer auch eine Speiseröhrenspiegelung beinhaltet. Und dann kann einem sagen, was in der Speiseröhre wirklich los ist. Und dann kann man sich viele, viele Ängste sparen.
Viele Promis werben für die Darmkrebsvorsorge. Bei der Burda-Stiftung heißt das seit dem letzten Jahr Deal deines Lebens, Darmcheck. Felix Burda ist mit 33 Jahren an Darmkrebs gestorben. Darum gibt es diese Stiftung. Da sind wir uns einig, Früherkennung ist wichtig.
Absolut. Das Entscheidende ist ja, dass wir früh genug eine Vorsorgeuntersuchung machen. Das fordert unsere Fachgesellschaft, wenn wir sagen, wenigstens einmal im Leben sollte man mal in die Speiseröhre und Magen gucken, ob da vielleicht auch Risikofaktoren für einen Krebs lauern. Und das andere, die Darmkrebsvorsorge, ja, ab 50. Lebensjahr ist man dran und das ist auch gut so. Die Risikopopulation, also zum Beispiel, wenn Angehörige ersten Grades schon sehr früh einen Dickdarmkrebs gehabt hatten, sind selbstverständlich auch schon früher dran. Da muss man dann eben mit dem Hausarzt einmal drüber sprechen, ob man zu einer solchen Risikopopulation gehört. Und ganz wichtig, Vorsorge heißt quietschlebendig völlig gesunde Menschen untersuchen, nicht erst auf Symptome warten.
Darmkrebs ist ja auch ein Krebs, der nicht wehtut. Viele denken ja, ich bin nicht krank, mir tut ja nichts weh.
Genau, und das ist der Irrglaube, weil unser Magen-Darm-Trakt ein sehr gutmütiges Nervensystem hat. Und diese Erkrankungen wie Krebserkrankungen wirklich langsam sich da so reinschleichen, entzieht sich die frühe Krebserkrankung komplett einer Detektion durch das körpereigene Nervensystem. Also wenn Sie sich einen Finger schneiden, dann wissen Sie innerhalb von weniger als einer Sekunde, da ist jetzt irgendwas Böses passiert. Den Dickdarm würde so etwas erstmal überhaupt nicht jucken oder den Dünndarm. Und das heißt, da müssen schon richtig gravierende Veränderungen auftreten, dass der Dickdarm oder Dünndarm sich meldet. Das müsste schon eine große Engstelle sein. Das heißt, der Dickdarm müsste schon eingestürzt sein durch einen Krebs, bevor man es merken kann. Und das ist dann häufig dann schon für die Heilung eines solchen Geschwulstleidens, eines solchen Krebsleidens dann schon zu spät. Dann sind wir das Dasein da und dann laufen wir dem Krebs hinterher. Deswegen Vorsorge bei Gesunden. Quietschgesunden, das hatte ich ja schon erwähnt, ab 50 ist eigentlich jeder dran. Und die Frühform, die Polypen, die machen überhaupt keine Beschwerden und die müssen auch keinen positiven Stuhltest machen. Diese gehören weg, denn nur wir wissen halt, dass diese Polypen die Vorstufen zu weit über 90% von Darmkrebsen sind. Und wenn wir alle Polypen rechtzeitig entdecken, sind sie ohne Probleme ambulant zu entfernen. Und die Darmkrebsrate, und das zeigen mittlerweile große wissenschaftliche Arbeiten, geht dann dramatisch zurück.
Was passiert denn eigentlich bei einer Darmkrebsvorsorge?
Bei einer Darmkrebsvorsorge wird ein flexibles Hochleistungsendoskop über den Po oder Anus oder After in den Patienten eingeführt und dann eben ganz den Dickdarm durch erstmal durchmanövriert. Beim Zurückziehen des Gerätes nimmt man sich dann ganz viel Zeit, weil man dann wirklich Falte für Falte, Zentimeter für Zentimeter die Dickdarmwand absucht nach genau diesen Vorstufen, diesen Polypen, die gestielt sein können, die flach sein können, die also im Schleimhautniveau liegen können. Und deswegen ist die Endoskopie allen anderen Verfahren da auch so weit überlegen, weil diese ganz flachen polypösen Veränderungen können Sie mit keinem anderen Verfahren detektieren als mit einer guten Endoskopie. Und das Ganze wird natürlich immer gemacht mit einer Schlafspritze. Das heißt, der Patient schläft tief und fest und merkt davon überhaupt nichts.
Oh, schön.
Ich kann das so locker sagen, weil ich bei mir selber schon 3 Magen- und Darmspiegelungen machen lassen. Und ich kann nur sagen, ich kann mich an nicht eine einzige erinnern. Und man denkt immer, jetzt geht's gleich los, da ist schon alles passiert.
Ja, viele haben ja richtig Angst vor, wie ich, vor Magen- und Darmspiegelungen. Wie nehmen Sie Ihren Patienten dann die Angst?
Ja gut, also erstens hält man sich an die Empfehlungen der Fachgesellschaften, das ist die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, wo ganz klar formuliert ist, dass jedem Patienten für einen endoskopischen Eingriff, sprich Magenspiegelung, Darmspiegelung, eine Sedierung, sprich eine Schlafspritze angeboten werden sollte. Ich aus meiner Erfahrung sage, dass 99,9% aller meiner Patienten dies auch gerne tun. Und das ist eigentlich das A und O. Ich fange mal solche Gespräche, Aufklärungsgespräche immer mit zu Anfang an, dass ich sage, sie brauchen keine Angst haben, weil es tut nicht weh. Sie werden nichts merken. Ja, und ich sage meinen Patienten auch immer, oder Mann, das sind noch gar keine Patienten, das sind ja noch Vorsorgende so teilweise, also ganz normale, gesunde Menschen. Da sage ich immer, okay, Sie können mich hier gerne die Ohren langziehen, wenn Sie nachher richtig was gemerkt haben. Und Sie können meine Ohren sehen, das sind doch keine Spockohren. Insofern versuche ich das auch ein bisschen lockerer rüberzubringen, dass diese Ängste nicht entstehen. Das Schlimmste, was eigentlich passiert ist, ist, in den 50er, 60er Jahren wurden Darmspiegelungen in Deutschland und in der Schweiz auch ohne Sedierung eigentlich gemacht. Und diese teilweise schauerlichen Geschichten kursieren immer noch in manchen Kaffeekränzchenrunden und das ist sehr schwer dagegen anzugehen. Ja. Aber eine moderne Sedierung ist sicher, ist gefahrlos und hat an so viel höheren Patientenkomfort, dass die Patienten auch vielleicht vor der nächsten oder übernächsten Darmspiegelung auch keine Angst mehr haben.
Man kann ja noch viel mehr durch die neue Technik sehen, ne?
Ja, die Endoskope haben sich dramatisch verbessert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Endoskopie tätig und ich kann nur sagen, wenn man heute sieht, was wir heute für Möglichkeiten haben, allein von der Bildqualität, von der Auflösung her, teilweise jetzt auch schon unterstützt durch künstliche Intelligenzsysteme zur Detektion und zur Charakterisierung von Darmpolypen, da hat sich enorm was getan. Und es ist eigentlich immer wieder eine absolute Faszination zu sehen, was da jetzt alles noch kommt. Man denkt immer schon, man hat so ein hohes Level, aber es setzt immer noch was dazu. Es gibt immer noch was Neues dabei und das, insofern ist das immer ein spannendes Arbeitsfeld, unverändert. Aber natürlich, die Endoskope sind viel, viel besser geworden. Nicht nur, was die Optik angeht, sondern auch, wie man schonend um den Darm herumkommt. Die sind vom ganzen Aufbau her heute nicht mehr zu vergleichen mit Endoskopen von vor 30 Jahren.
Spannend, ne?
Absolut spannend, absolut faszinierend. Und ich bin ein Endoskopie-Freak, das merken Sie vielleicht. Ich liebe Endoskopie.
Stichwort Zöliakie, eine Glutenunverträglichkeit, nie wieder helle Brötchen?
Also das kann man jetzt so nicht verallgemeinern. Glutenunverträglichkeit heißt oder Zöliakie heißt, es ist eine angeborene Erkrankung, wo eine Unverträglichkeit besteht des Dünndarms gegenüber allen glutenhaltigen Nahrungsmitteln. Sie haben recht, Gluten ist überwiegend enthalten in den üblichen Getreidesorten. Und das Problem ist, dass diese Getreidesorten dann dazu führen, dass die Unverträglichkeit dergestalt manifestiert, dass die vielen, vielen, vielen Millionen Zotten in unserem Dünndarm praktisch wie mit einem Bügeleisen platt gemacht werden. Dadurch verringert sich massiv die Oberfläche, die innere Oberfläche des Dünndarms und es kommt zu schweren Malabsorptionssyndromen, die auch in Durchfall enden können. Das heißt, es kommt zu Eisenmangel, es kommt zu Vitaminmangel und, weil einfach nicht mehr das, was in der Nahrung drin ist, wirklich ausreichend aufgenommen werden kann in unserem Körper. Und viele Kinderärzte stellen ja schon die Diagnose richtig und früh. Im Erwachsenenalter gibt es aber auch immer wieder Fälle, die erst lange Zeit unerkannt waren, weil die Symptomatik wie ein Chamäleon ist. Also Glück hat der noch einen klassischen Durchfall hat, da kommen wir relativ schnell drauf. Aber es gibt viele eben so geschleichende Sachen wie Vitaminmangelzustände, die man zunächst gar nicht so richtig mitkriegt. Und na gut, Blähungen, das hat natürlich viele. Und bis dann irgendjemand die Idee hat, entweder die Zöliakie-Antikörper im Blut zu bestimmen oder aber eben eine Magen-Darm-Spiegelung zu machen mit Gewebeproben aus dem Dünndarm, dann hat man diese Diagnose sofort. Mhm. Therapie ist lebenslang glutenfreie Kost, ist richtig. Aber ich weiß, es gibt auch glutenfreies Mehl. Das ist dann eben nicht mehr die klassischen Getreidesorten, sondern ich glaube, es ist Johannesbrotkernmehl und so weiter. Da kann man sich schon auch behelfen. Und auch da gibt es mittlerweile einen großen Markt von der Industrie, dass man nicht mehr ganz alleine gelassen wird.
Was halten Sie von Fasten oder einem Obsttag?
Eine ganz spannende Geschichte. Ich finde, das Fasten hat ein bisschen etwas Spirituelles, aber ich finde das gut. Weil für mich heißt Fasten auch immer einmal innehalten, einmal seinen gesamten Lebensrhythmus einfach mal anders gestalten, sich mehr Bewusstheit verschaffen über das, was eigentlich mit meinem Körper passiert. Das hat natürlich auch eine gewisse Reinigungswirkung auch, dass man sagt, ich esse eben nicht, ich nehme Getränke zu mir und ich verzichte mal, ich übe mal den Verzicht. Und das in der heutigen Zeit, wo alles im Überfluss da ist, kann sehr, sehr wohltuend sein. Ich habe viele Patienten, die darauf schwören, dass Fasten ihnen gut tut. Und nein, ich finde, Fasten ist eine gute Sache. Wie mit allen Sachen soll man es natürlich auch nicht übertreiben, aber so einmal eine Auszeit zu nehmen aus dem üblichen Alterstrott, das finde ich eigentlich gut. Und sich mal wieder bewusst werden, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben und lebensnotwendig und was ist vielleicht nur nice to have.
Sie haben aber nicht gefastet bisher, oder?
Ich habe es jetzt noch nicht gefastet, weil ich ganz ehrlich gesagt aufgrund der doch anstrengenden Tätigkeit bisher ein bisschen gescheut habe, weil ich doch die volle Konzentration auch wirklich meinen Patienten gegenüber haben muss. Ich gönne mir aber Auszeiten im Urlaub, wo ich dann auf andere Sachen sehr bewusst verzichte. Keine Uhren zum Beispiel, kein Handy, damit ich dann auch mal wieder in einen normalen Takt von Detlef Scholz komme, den man sonst eigentlich kaum hat im Berufsleben.
Das ist ja auch schon mal gut. Jetzt kam ja vor fast 10 Jahren das Buch Da mit Scham auf den Markt. Wurde gleich ein Riesenbestseller. Andere Bücher in der Richtung folgten. Reizdarm ist heilbar, gesund mit Darm, Wohlfühldarm. Es sieht so aus, als hätten wir darauf gewartet, dass uns der Darm ganz einfach und sogar lustig erklärt wird, oder?
Also Darm mit Scham ist ein absolutes Top-Buch, das ich jedem, der es noch nicht kennt, dringend ans Herz legen möchte. Keine Sorge, ich kriege da keine Tantiemen. Ich habe es einfach gerne gelesen und ich habe es in meinem letzten Krankenhaus im Mathildenhospital an meinen Mitarbeitern noch geschenkt in der Endoskopie, damit sie gar keine Berührungsängste haben, dieses Buch sich zu besorgen. Es ist ein unglaublich interessantes, wissenschaftlich fundiertes und trotzdem für jedermann verständliches Buch geworden. Und bessere Öffentlichkeitsarbeit kann man eigentlich nicht für den Darm machen, als wie das gemacht worden ist. Alles seriös, alles nachvollziehbar, auch aus schulmedizinischer Sicht. Insofern ein ganz, ganz tolles Buch. Und nicht umsonst hat meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, DGVS, sofort einen Preis ausgelobt für die Autorin und ihr leicht als erste Preisträgerin den Preis für Öffentlichkeitsarbeit der Gastroenterologie gegeben. Völlig zu Recht.
Super. Jetzt mal Butter bei die Fische. Dr. Scholz, was meinen Sie, woher rührt Ihre Leidenschaft als Gastroenterologe? Irgendwann mussten Sie sich ja entscheiden, wohin die Richtung geht.
Es war natürlich ein Bauchgefühl, denn ich bin Gastroenterologe geworden. Nein, mein Bauch hat mir gesagt, irgendwie ist da was, was so faszinierend ist, das kann ich dein ganzes Leben lang beschäftigen. Und es war zunächst nicht ganz einfach, dahin zu kommen, weil wir hatten, man glaubt es kaum, Ende der 80er Jahre eine Ärzteschwemme. Und ich bin über den Umweg der Viszeralchirurgie dann schlussendlich in der inneren Medizin gelandet, wo ich immer hin wollte. Und nachdem ich dann auch noch dort 4 Jahre verbracht habe, hatte ich dann endlich mal das erste Mal ein Endoskop in der Hand und das habe ich nicht mehr losgelassen bis heute.
Bei all der Arbeit und Leidenschaft, wie spannt Detlef Scholz aus? Wo lassen Sie alle 5 gerade sein?
Also Ausspannung ist natürlich der Hort, ist die Familie. Meine Frau sorgt dafür, dass ich ein perfektes Umfeld habe. Ich habe 3 Kinder, ich habe 2 Enkelkinder. Die schönste Entspannung ist eigentlich, wenn man abends nach Hause kommt und dann einfach nichts mehr sozusagen mit dem Beruf zu tun hat. Also wirklich dann ausspannt. Das sind viele abendliche Spaziergänge in der frischen Luft, wohlgemerkt ohne Smartphone. Und einfach nur nochmal die Wolken sehen, den Nachthimmel sehen, das Plätschern eines Baches hören und wirklich dann runterkommen, damit man einigermaßen gut wieder schlafen kann.
Dr. Detlef Scholz, Magen- und Darmexperte der Darmklinik Extra. Dankeschön.
Gern geschehen.
Ich hoffe, dir hat gefallen, was du gehört hast und bist bei der nächsten Folge Ärzte aus Leidenschaft wieder dabei. Mehr Infos gibt es auf podcastfabrik.de.